Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Ekrem İmamoğlu ist der Bürgermeister von Istanbul. Vor allem aber ist er der Hoffnungsträger der türkischen Opposition. İmamoğlu galt bislang als aussichtsreicher Herausforderer von Präsident Erdogan bei der nächsten Präsidentschaftswahl. In ein paar Tagen hätte er von seiner Partei, der CHP, nominiert werden sollen. Nur gestern wurde İmamoğlu festgenommen in der Türkei. Und inzwischen hat die Justiz auch seine Baufirma beschlagnahmt. Die türkische Opposition ist empört und Tausende sind gestern Abend in Ankara und Istanbul auf die Straße gegangen, wie Benjamin Weber berichtet.
Auf der Kundgebung am Abend weist Dilek İmamoğlu die Vorwürfe gegen ihren Ehemann zurück. Schätzungsweise 10.000 Menschen sind gekommen, trotz Versammlungsverbot. Dilek İmamoğlu verspricht, ihr Kampfgeist werde nicht erlöschen. Liebe Jugend, liebe Frauen, liebe Männer, wir werden den nächsten Präsidenten gemeinsam wählen. Der nächste Präsident, den sie meint, befindet sich zu diesem Zeitpunkt in Istanbuler Polizeigewahrsam. Bürgermeister Ekrem İmamoğlu sollte am kommenden Sonntag von seiner Partei CHP zum Präsidentschaftskandidaten gewählt werden. Die Festnahme jetzt, wenige Tage davor, hat viele Menschen aufgebracht. Für sie ist klar, Staatspräsident Erdogan will seinen größten Konkurrenten aus dem Spiel nehmen. Sie entmachten einen Bürgermeister, den das Volk gewählt hat. Das ist ein Putsch. Wir sind an der Seite von Ekrem İmamoğlu bis ans Ende. Wir verteidigen hier unsere Wählerstimmen. Was sich da abspielt, ist nicht rechtmäßig. Wir wollen das nicht. Es reicht. Ich bin hier, weil ich mit Ekrem İmamoğlu solidarisch bin. Mein Präsident ist nicht Recep Tayyip Erdogan. Ich wähle İmamoğlu. Und mit ihm wollen wir weitermachen. Doch ob es mit ihm weitergeht? Die Vorwürfe der Justiz wiegen schwer. Korruption und Terrorunterstützung. Auch wenn bislang keine Beweise veröffentlicht wurden, am Ende könnten mehrjährige Haftstrafen stehen. Nicht nur für Erdogans aussichtsreichen Gegenkandidaten İmamoğlu. Auch Berater aus seiner Partei und seiner Stadtverwaltung wurden am Mittwoch festgenommen. Außerdem Geschäftsleute und Journalisten, wie zum Beispiel der investigative und regierungskritische Reporter İsmail Saymaz. In einer Stellungnahme beteuert der, nichts Falsches berichtet zu haben. Nichts falsch gemacht zu haben, das beansprucht auch die Regierung für sich. Während Präsident Erdogan bislang schweigt, trat Justizminister Tunç in Ankara vor Journalisten. Die Justiz sei unabhängig, sagte er, und vor dem Gesetz sei jede Person gleich. Daran haben viele Menschen in der Türkei den Glauben jedoch längst verloren. Der CHP-Parteifunktionär Ramazan Araç gegenüber der ARD: Es war schon vor Jahren klar, dass wir uns auf ein autoritäres Ein-Mann-Regime zubewegen. Der politische Islam kann noch so sehr behaupten, sich verändert zu haben, aber die Macht, die er mit demokratischen Wahlen bekommen hat, will er nicht wieder abgeben. Aber wir werden sie an der Wahlurne besiegen. Es wirkt ein wenig wie Zweckoptimismus. Eine richtige Strategie scheint die größte Oppositionspartei CHP nicht zu haben. Die Festnahme hat sie offenbar unvorbereitet getroffen. Die für Sonntag landesweit geplante parteiinterne Wahl İmamoğlu's zum Präsidentschaftskandidaten. Sie soll trotzdem stattfinden, auch wenn der Kandidat in Gewahrsam sitzt.
Berichtet aus der Türkei mein Kollege Benjamin Weber. Was ist heute Morgen an diesem Donnerstag noch wichtig? Darauf wollen wir in den kommenden Minuten blicken. Unter anderem nämlich der EU-Gipfel in Brüssel, auf dem heute über die europäische Verteidigung diskutiert werden soll. Da fordert der Vorsitzende der konservativen EVP im Europaparlament, Manfred Weber, dass die Zusammenarbeit in diesem Bereich deutlich verstärkt werden müsse. Manfred Weber sagte in dieser Sendung:
Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Wir haben es bei Corona gezeigt, dass Europa schnell handlungsfähig ist und jetzt sind wir wieder in einer Situation. Unsere Position ist, wir müssen jetzt Acht geben, dass wir die Gelder, die wir haben, auch effizient ausgeben. Wenn wir gemeinsam beschaffen, sind wir allerdings gegenüber der Industrie stark. Deswegen müssen wir da jetzt gemeinsam arbeiten, um auch europäische Konzerne zu unterstützen, um auch das Geld in Europa zu lassen. Und das Zweite, was notwendig ist, wir brauchen jetzt den Willen für die europäischen Leuchtturmprojekte. Cyber Defense. Es gibt keine nationalen Grenzen mehr im Internet. Deshalb lasst uns das jetzt bitte mit einer europäischen Cyberbrigade gemeinsam machen. Deswegen müssen wir über die 800 Milliarden, die ein guter Start sind, jetzt hinausgehen.
Kurz nach der Wiederaufnahme von Luftangriffen und der Bodenoffensive im Gazastreifen hat die israelische Armee inzwischen eben, ja, da steht es, eine neue Bodenoffensive ebenso begonnen. Guido Steinberg, Nahostexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik, hält es für möglich, dass es auch zu einer Vertreibung von Palästinensern kommen könnte im Gazastreifen.
Wir haben ja in den letzten Monaten immer gerätselt, was die Israelis wollen. Die Regierung Netanjahu hat immer wieder behauptet, sie wolle keine Wiederbesetzung des Gazastreifens. Gleichzeitig hat sie kein alternatives Konzept angeboten. Sie hat zum Beispiel keine palästinensischen Sicherheitskräfte in den Gazastreifen gelassen aus der Westbank, die ja da vielleicht etwas für Ordnung und für eine weitere Bekämpfung der Hamas hätten sorgen können. Und ich glaube, wir müssen damit rechnen, dass im Gazastreifen in den nächsten Monaten Dinge passieren, die wir uns vielleicht vor einigen Monaten hier in Europa noch nicht vorstellen konnten. Auf jeden Fall ist die Angst der Bewohner des Gazastreifens groß, dass auf diesen fürchterlichen Krieg, der jetzt wahrscheinlich noch andauern wird, dann auch noch eine Vertreibung folgen könnte.
Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen reist heute zum zweiten Mal seit dem Sturz von Machthaber Assad in die syrische Hauptstadt Damaskus. Christina Nagel.
Es wird ein langer Tag für die deutsche Außenministerin. Sie will ein Gespür dafür bekommen, was sich im Land getan hat seit ihrem letzten Besuch. Die Gewaltausbrüche, die gezielten Tötungen von Zivilisten durch islamistische Kämpfer hätten massiv Vertrauen gekostet, betont sie. Die Bundesregierung ist bereit, sich weiter zu engagieren. Sie fordert aber deutlich mehr Anstrengungen von den neuen Machthabern, für ein inklusives Syrien zu sorgen, in dem alle ethnischen, religiösen und gesellschaftlichen Gruppen sicher sind und sich auch politisch einbringen können.
Durch das geplante Milliardenpaket für die Infrastruktur könnte in den kommenden Jahren viel zusätzliches Geld ins deutsche Schienennetz fließen. Martin Burkhardt, der Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG, sagte hier im Deutschlandfunk, dass er auf eine Verkehrswende der neuen Bundesregierung setze.
Ich habe viel Vertrauen in diejenigen, die jetzt da am Tisch sitzen, die vernünftig handeln werden. Da bin ich überzeugt, und dann wird Pünktlichkeit und Qualität bei der Bahn und auf der Schiene auch wieder besser werden. Per Ziel ist es, mehr auf die Schiene zu verlagern. Herr Wissing hat natürlich die Weichen jetzt auch richtig gestellt. Über 18 Milliarden Euro, erstmals mehr als bei der Straße, wird investiert. Der Schritt ist richtig, weil man über Jahrzehnte das Gleisnetz vernachlässigt hat und die Bahn kaputt gespart hat.
Das Internationale Olympische Komitee entscheidet heute, wer künftig als Nachfolger von Thomas Bach an der IOC-Spitze stehen wird. Markus Tepper.
Die geheime Wahl startet um 15 Uhr. Ausgeschlossen vom Votum sind neben dem Amtsinhaber Thomas Bach die 7 Kandidaten für die IOC-Präsidentschaft selbst. Und, solange diese im Rennen sind, auch deren Landsleute. Als Favoriten gelten die Doppel-Olympiasiegerin im Schwimmen Kirsty Coventry aus Simbabwe, der Brite Sebastian Coe, zweimaliger Olympiasieger im 1500-Meter-Lauf, sowie der Spanier Juan Antonio Samaranch Junior.